Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 20. August 2024. Dominik Feusi, Markus Somm und Gami Lothe. Weil Gami Lothe muss uns das neueste Werk aus ihrer Werkstatt vorstellen. Es geht um den Anti-Hösi-Test, den ihr alle, die hier Bern einfach hört, unbedingt nehmen müsst. Das ist eine grosse Herausforderung. Ihr werdet merken, bin ich jetzt ein Hösi oder bin ich keiner. Gami, du noch mal erklären, um was es genau geht.
Ja, jeder, der Bern einfach hört, weiss, uns nerven die vielen Hösis in der Schweizer Politik. Die Frage ist, sind sie auch eine Windfahne oder heben sie noch die Stellung, wenn sich ein Hösisturm anbraut? Jetzt beim Nebelspalter können sie den Anti-Hösi-Test machen und wir belohnen ihre Standhaftigkeit. Je höher die Punktzahl, desto mehr Rabatt bekommen sie aufs Abo. Das Anti-Hösi-Quiz ist jetzt auf nebelspalter.ch oder direkt in den Shownotes.
Ja, aber das nimmt mich wunder. Was muss ich denn für Qualitäten haben, damit ich... Um was geht es da? Wie kann ich eigentlich beweisen, dass ich kein Hösi bin? Um was muss man da können?
Es ist ganz einfach, alle Fragen so beantworten, wie der Markus sie würde beantworten, weil dann hat man alles 100% richtig.
Oha, bist du sicher, dass das stimmt? Hast du das getestet?
Anti-Hösi, superstar. Hey, bring doch mal eine Frage. Einfach... Wir sagen natürlich die Antwort nicht, aber einfach, dass sich die Leute vorstellen können, was für ein Schwierigkeitsgrad ist. Und dass auch die Leute, die ein IQ haben, unter 50, dass die sich schon mal abmelden.
Ja, sagen wir so, die einfachste Frage ist, trägt man im Sommer bei eleganten Schuhen Socken oder nicht? Das ist eine von unseren Hösi-Fragen, die wir haben.
Ich darf euch verraten, das sind meine Schuhe und meine Füße, die man hier sieht. Also wenn ihr das überlebt, dann sind ihr eigentlich schon Anti-Hösi. Ich habe den Test gemacht und also die spannendste Frage ist dort, wo man ganz viele Bilder sieht von Politikern und man muss sagen, wer von denen ein Hösi ist und wer nicht. Und ja, ich muss jetzt offenlegen. Ich bin auf 70% Anti-Hösi gekommen. Schon, ist hart.
Das ist sehr gut. Und wenn man so weit kommt, Gami, was passiert denn? Was kann man überkommen von uns, wenn man den Anti-Hösi-Test erfolgreich besteht? Schwierigere Prüfung als ein Master an der Universität.
Ja, wir wollen das natürlich belohnen. Und zwar alle, die eine höhere Punktzahl haben, die belohnen wir mit einem Rabatt. Je höher die Punktzahl, desto höher der Rabatt. Also es lohnt sich, kein Hösi zu sein und da die Frage richtig zu beantworten.
Und, was man auch noch sagen kann, das Angebot gilt auch für bestehende Abonnenten. Also,
für bestehende Hösis.
Nein, für bestehende Anti-Hösis. Die jetzt schon Abonnenten sind vom Nebelspalter, das wäre eigentlich schon lange als Beweis, dass sie kein Hösi sind. Aber auch die können mitmachen und profitieren.
Genau, und weil wir ja den Anti-Hösi-Test immer wieder ein bisschen aktualisieren müssen, es gibt ja wieder neue Politiker, die zum Hösi werden, die man wieder neu muss einordnen muss, könnt ihr uns natürlich auch, und das wären wir sehr froh darum, ein Feedback geben zum Anti-Hösi-Test, wenn ihr noch weitere Fragen kennt, wenn ihr noch weitere absolut klare Indizien aufs Hösitum kennen und unbedingt wollen, dass man das anfängt ausmerzen in unserem Land, in unserem Anti-Hösi-Land, dann könnt ihr schreiben an berneinfach@nebelspalter.ch. Bern einfach alles zusammengeschrieben, @nebelspalter.ch. Macht den Anti-Hösi-Test, ich muss es ganz ehrlich sagen, finde ihn sehr anspruchsvoll, auch ich habe geschwitzt und bin auch nicht ganz sicher gewesen, ob ich jetzt Hösi bin oder Anti-Hösi. Von dem her, ihr müsst das machen, schon nur damit euer Gewissen nachher rein ist und ihr merkt, ich bin kein Hösi oder kein Linke. Je nachdem. Die Linken können natürlich den Test auch machen, aber bei den Linken kommt es immer ganz schlecht raus. Da sprengt es den ganzen Computer in die Luft. Gut, gehen wir zu anderen Themen. Ja, aus dem Bundesrat hört man, also morgen ist wieder Bundesratssitzung und aus dem Bundesrat hört man, dass morgen an der Sitzung Zusammenarbeit, nähere militärische Zusammenarbeit mit der EU soll ein Thema sein. Dominik, was gibt es da zu sagen?
Ja, es geht um PESCO. Das heisst übersetzt, die Abkürzung, ich finde sie je länger, je blöder. Das heisst Permanent Structured Cooperation und es geht um ständige strukturierte Zusammenarbeit. Es ist eine Sicherheitsarchitektur in Europa. Es geht um gemeinsame Übungen von der Armee, von der EU und der Schweiz. Und das ist morgen offenbar, gemäss meinen Informationen, gut informierte Quellen, kommt das morgen im Bundesrat. Ist ein hoch umstrittenes Thema. Der Franz Grüter, SVP-Nationalrat, hat erst gerade kürzlich in der Luzerner Zeitung und überhaupt bei CH Media gesagt, das ist eine Kapitulationserklärung, das ging überhaupt nicht, dass die Schweizer Armee im Ausland mit der EU trainiert und er fordert wirklich, dass man die Armee zurückholt und konzentriert auf ihre Aufgaben in der Schweiz. Schweiz und für die Schweiz, würde auch bedeuten, Abzug von der Schweizer Friedenstruppen aus dem Kosovo.
Genau, und das ist natürlich ein wichtiges Anliegen von der Viola am Herd unserer, wie soll man denn sagen, Militär-Aussenpolitikerin oder wie soll man sagen, Militär-Anschlusspolitikerin. Sie will sich gerne mit jedem Militärbündnis in Afrika, Asien, Südamerika und Amerika zusammenschliessen, hat man ab und zu das Gefühl. Nein, aber was man vielleicht da muss sagen, wir kennen jetzt die Details noch nicht, aber die Stossrichtung ist klar. Und da können wir heute schon sagen, es ist ein Witz. Es ist ein vollkommener Witz, weil die EU selber hat gar keine Sicherheitsstruktur. Es ist nicht so, dass die EU-Armeen miteinander im Rahmen der EU kooperieren würden, sondern nur im Rahmen der NATO. Und NATO wird geführt von den Amerikanern. Und da merkt man natürlich auch, dass bei Viola Amherd, da geht es nicht um Sicherheitspolitik, es geht um EU-Politik. Sie ist ein Euroturbo, das ist völlig klar. Und man merkt es an dem, unter dem Vorwand der Sicherheitspolitik soll da ein Anschluss an die EU militärisch vollzogen werden, wo sicherheitspolitisch überhaupt nicht viel bringt, weil letztlich, wenn wir sicherheitspolitisch vorwärts machen wollen, da finde ich, kann man sogar diskutieren, dann müssten wir unbedingt ab und zu können mit der NATO zum Beispiel üben, weil die NATO ist die Armee von den Europäern und von den Amerikanern in Europa. Die EU hat seit Jahren nur darüber geredet, dass sie eine EU-Armee hätten gern, aber sie haben es bis jetzt nicht geschafft. Es gibt ein paar so Kooperationen und so weiter.
So lustige Bataillone.
Genau, es ist ein Witz. Es ist ein totaler Witz und wir erwarten, dass der Bundesrat vernünftig und bürgerlich, wie er ist, 4-3 das wegschmettert, den Schrott, den Blödsinn, den Irrsinn, die Dummheit, den Dumm. Ich kann mich nicht genug äußern, wie falsch der Weg ist. Wenn schon NATO, wenn schon mehr Sicherheit, dann eher in die Richtung, dann können wir über das reden. Aber dass wir uns da der EU annähern, weil man eigentlich einen EU-Beitritt will, den man nicht durchbringt beim Volk, das ist unerträglich.
Also ich sehe das auch so. Ich meine, sicherheitspolitisch ist für mich klar, dass man zusammenarbeiten muss. Einerseits mit den direkten Nachbarn und deren ihren Armeen und natürlich mit der NATO. Ich meine, man kann auch noch ein Beispiel, das hat mir letztens jemand gesagt, ich meine, sogar Israel, eine der besten Armeen der Welt, schafft, wenn es um Bedrohungen geht, mit anderen Armeen zusammen, insbesondere im Luftraum, gegen Raketen und Drohnen und so weiter. Das ist einfach schwierig zu machen, nur in deinem eigenen Land. Und, aber man muss dann mit Leuten zusammenarbeiten, die das wirklich können. Und das ist nicht die Sicherheitsarchitektur von der Uschi von der Leyen, ihren Übernahme Mademoiselle Fifi. Nein, sondern das ist eben mit ernsthaften Partnern. Und das sind verschiedene Armeen von unseren Nachbarn, nicht alle, aber meine Franzosen sind gut. Ich habe auch schon von Leuten, die viel besser daraus kommen, als ich gehört, dass die Italiener, die italienische Armee muss wirklich gut funktionieren. Bei Österreich und Deutschland habe ich meine Zweifel. Und bei der NATO sowieso. Das funktioniert halt, weil die Amerikaner dahinter sind, wie du gesagt hast. Und ich habe nichts eigentlich, ich bin nicht kein, der Meinung, dass man das überhaupt nicht mit denen trainieren darf. Es hat auch ein bisschen praktische Gründe. Die Länder haben teilweise Übungsgelände, die viel grösser und viel interessanter sind für ganz schwierige Situationen, die man sollte üben, machen. Kein Problem, neutral bleiben kann man trotzdem.
Genau, und vielleicht daran erinnern, dass die Schweizer Armee auch vor dem Ersten Weltkrieg und auch vor dem Zweiten Weltkrieg mit, und da kommt jetzt das Problem, neutralitätspolitisch ist das viel problematischer gewesen, hat man mit einzelnen Generalstäben geredet, unter anderem vor dem Ersten Weltkrieg mit den Österreichern, mit Österreich-Ungarn und vor dem Zweiten Weltkrieg natürlich mit Frankreich. Die Gespräche sind völlig geheim gewesen, neutralitätspolitisch. Auch heikel, weil man hätte gleichzeitig natürlich mit den Deutschen auch solche Gespräche führen müssen, hat man dort nicht gemacht. Die Situation heute ist ein bisschen anders, aber auch neutralitätspolitisch bleibt es ganz sicher heikel, muss man darüber reden, aber gleichzeitig ist völlig klar, also da muss ich auch sagen, das ist ein No-Brainer. Wir müssen ab und zu mit der NATO können üben oder mit einem NATO-Land können üben, aber sicher nicht mit dieser EU-Armee, die es gar nicht gibt. Viola Amherd, wir haben schon mal gesagt, Rücktritt ist nah, bitte hören Sie auf. Sie sind da in einem Departement, wo Sie gar keine Freude haben. Die Armee macht Ihnen keine Freude. Sie wollen auch die Armee so schnell wie möglich nach Brüssel verscherbeln. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, wo sehr interessant ist, weil wir haben ja letzte Zeit ein paar Mal darüber geredet, dass Zahlen können falsch berechnet werden. Die AHV-Zahlen sind falsch berechnet worden vom linken Bundesamt für Sozialversicherung und die linken Gewerkschaften haben jetzt wieder falsch gerechnet. Um was geht's?
Ja, die Geschichte ist nicht ganz neu. Es war Ende Juni, am 21. Juni, wo der Fabian Renz, unser Lieblingsjournalist bei Tamedia, geschrieben hat, «Ja zur Rentenreform hiesse weniger Geld für Metzger, Gärtner und Coiffeusen». Und er hat sich beruft auf eine Vorsorgestiftung ProParis, wo das errechnet hat. Und er hat das einfach unkritisch übernommen, wie die alle viel weniger Geld bekommen, wenn man am 22. September Ja zur BVG-Reform stimmt. Und jetzt, oh Wunder, ist plötzlich alles anders. Auch der Artikel von damals hat heute ein Update drin, vom 15. August 2024. Die Stiftung ProParis hat sich, und das ist ein Zitat, von den eigenen Berechnungen inzwischen teilweise distanziert. Das finde ich schön, das ist wie halb schwanger, teilweise distanziert. Die Prozentzahlen zu den Rentensenkungen seien nicht korrekt, erklärte Direktor Michael Kreinbühl in einem Blablabla oder so weiter. Fakt ist, und der Blick hat das schön rausgeschält, Gewerkschaften kämpfen mit falschen Zahlen gegen die BVG-Reform. Und der Fabian Renz hat das einfach, hat wahrscheinlich ein Telefon bekommen vom Nein-Komitee von der Gewerkschaften und hat das einfach abgeschrieben. Die Korrektur bei Tamedia hat dann peinlich genug jemand anderen müssen machen, nämlich Jacqueline Büchli, falsche Zahlen im Rentenstreit. Was steckt dahinter? Fragezeichen.
Fabian Retz steckt dahinter. Was ich noch herzig finde, ist, dass sie darauf hinweisen, dass da der E-Mail-Verkehr zu gewissen Missverständnissen geführt hat. Und das ist einfach so, der E-Mail-Verkehr zwischen den Gewerkschaften und Fabian Retz haben sie gewisse Missverständnisse
gegeben. Sie haben
sich
nicht
mehr gegenseitig verstanden. Aber einfach damit die Leute, die nicht so wissen, wie sie in den Medien läuft, in den linken Medien. Es ist ja so, dass NGOs, linke Parteien und bei vielen Journalisten, die auf der linken Seite stehen, einfach relativ leicht können ihre Sachen platzieren. Sehr unkritisch wird das übernommen. Das machen rechte Journalisten auch. Wir schauen natürlich auch, schauen, dass wir gewisse Informationen haben. Aber wir schauen natürlich auch, dass es stimmt. Aber der Punkt ist, es gibt eben viel, viel weniger rechte Journalisten in der Schweiz. Und deshalb haben die Linken ständig einen komparativen Vorteil in den Medien, wie sie in den Medien sehr viel gleichgesinnte Journalisten finden, die eben sehr unkritisch und sehr wohlwollend einfach alles bringen, was sie wollen. Und da ist jetzt völlig klar, die BVG-Revision wird von den Gewerkschaften mit windigen Argumenten bekämpft. Und da ist natürlich so ein Artikel im Tagesanzeiger sehr, sehr nützlich gewesen, das muss man auch sehen. Aber wie gesagt, das ist ja der Fabian Renz, der gleiche Fabian Renz, der sich aufregt, wenn rechte Journalistinnen wie Katharina Fontana von rechten Stiftungen für rechten Journalismus einen rechten Preis bekommen. Und dann muss ich einfach sagen, ja, und er kommt vielleicht jetzt einen linken Preis über von der linken Stiftung ProParis. Mal, die tun den auszeichnen für absolute Nibelungentreue, da können sogar die falschesten Berechnungen können beim Fabian Renz deponiert werden. Das ist nur ein Missverständnis, selbstverständlich. Nichts unterstellen, Fabian Renz hat nur die Worte gesucht und gesucht und gesucht und nicht gefunden. Gut, noch eine BVG-Revision, tun wir morgen oder übermorgen weiter diskutieren. Ist eine heisse Frage aus meiner Sicht, aus bürgerlicher Sicht, ganz wichtig, dass das durchkommt. Tut mir leid, wir können auch morgen noch über das diskutieren. Wir gehen zu einem anderen Thema, wo eigentlich keine Überraschung ist und trotzdem die Vollzugsmeldung ist wichtig. Es geht um die gleichen AHV-Berechnungen, die ich vorher angeführt habe, die falsch waren. Die Grünen haben jetzt da Beschwerden eingelegt. Dominik, was ist da genau zu wissen?
Ja, sie haben die Beschwerde schon gemacht, oder, im Kanton Genf, aber die Justiz vom Kanton Genf sagt, sie seien nicht zuständig für das. Die Grünen haben jetzt beschlossen, dass sie das weiterziehen ans Bundesgericht. Finde ich auch richtig. Also es müssen nicht, das wäre ein bisschen komisch, wenn irgendwie die Genfer Justiz, ja, ich gebe zu, wo ich sowieso ein bisschen im Verdacht, ein bisschen französisch zu sein, wenn die sich würden, irgendwie, wenn die würden eine eidgenössische Abstimmung kassieren. Wenn schon, muss das vom Bundesgericht beurteilt werden. Es ist so ein bisschen, ja, es schmeckt ein bisschen nach Lawfare, oder? So ein bisschen wie in den USA, wo man, wenn man nicht Recht bekommt, demokratisch, muss man halt den Rechtsweg beschreiten. Ich zähle eigentlich darauf, dass das Bundesgericht das auch ablehnt, weil es ist schon absurd, wenn man dann das kassiert, dann müssen wir noch ziemlich viel anderes kassieren. Das Entscheidende ist, dass die Leute in der Bundeskanzlei besser aufpassen, was man schreibt. Und es hat der Peter Morf in seiner Standpauken am Sonntag auf nebelspalter.ch geschrieben, die Zahlengläubigkeit ist sowieso falsch. Oder es geht beim Frauenrentenalter gar nicht unbedingt darum, wer jetzt da wie berechnet, irgendwie was überkommt oder nicht mehr überkommt, sondern es ist am Schluss einfach eine Frage von der Gleichstellung.
Absolut, aber was vielleicht auch noch wichtig ist, eben, es sind alles Prognosen. In der Politik arbeitet man sehr viel mit Prognosen, das ist an sich okay, das ist nicht der Punkt, aber Prognosen sind halt wahnsinnig von Unsicherheiten verfolgt, wie der Niels Bohr, das ist ein dänischer Physiker, mal gesagt, Prognosen sind schwierig, vor allem wenn es um die Zukunft geht. Das ist halt das Problem bei den Prognosen. Jetzt noch vielleicht etwas anderes, du hast es vorher erwähnt, Lawfare, das ist eindeutig, die Grünen wollen natürlich auch, dass das Thema einfach ein bisschen am Köcheln bleibt, weil es verunsichert die Leute, oder? Es verunsichert die Leute haben dann das Gefühl, was da gesagt wird in Sachen Sozialversicherung, das stimmt doch alles nicht, oder? Und deshalb ist natürlich auch die BVG-Revision abzulehnen. Das ist natürlich ein bisschen die politische Agenda
hinter
der Linken, oder? Und die Rechten machen natürlich jetzt das Gleiche. Wir haben es jetzt auch gemacht und wir machen es natürlich mit Freude. Wenn ProParis nachher falsche Zahlen bringt mit dem Fabian Renz zuvorderst, dann sagen wir dem Fabian Renz, danke Fabian Renz, danke, danke Fabian Renz, Fabian Renz, Fabian Renz, links, 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 danke vielmals.
Markus, du übertreibst.
Gut, und dann müssen wir noch schnell etwas korrigieren, damit das Welsche Land nicht zusammenbricht. Natürlich meinen wir nicht, dass Genf da irgendwie französisch würde entscheiden. Nein, links würde es entscheiden. Das ist das Problem. Das Problem von der Welschen ist, dass sie links sind und sicher nicht französisch. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Ja, die Convention der Demokraten in Amerika ist am Laufen. Gestern mehr oder weniger die Abschiedsveranstaltung für Joe Biden. Was ist da noch wichtig nachzuführen?
Ja, es ist natürlich, so wie bei den Republikanern, auch eine riesige Show. Einfach noch mit einem Add-on, wie die Engländer oder die Amerikaner würden sagen. Nämlich mit unglaublichen Demonstrationen von Palästinenserfreunden bis und mit Antisemiten rund um die Convention rundherum. Der Joe Biden hat seine Rede abgespult. Es war gut, muss ich sagen, aber das ist ja bei ihm nie ein Problem gewesen. Er hat sich zusammenreissen für eine bestimmte Zeit und ab dem Teleprompter lesen. Er hat Standing Ovations bekommen. Das ist auch ganz normal. Also, das ist teilweise in unseren Medien abgefeiert worden, wie wenn das speziell wäre. Ich habe mich wirklich mehr auch interessiert für das Programm. Das Wall Street Journal hat das Programm zusammengestellt und analysiert, wo die Demokraten gebracht haben. Das kann man klar sagen, die Programm, das ist Papier, das ist nachher natürlich nicht unbedingt wichtig. Aber es ist halt schon ein Unterschied, oder? Also für jedes Problem gibt es in dem, glaube auch 92-seitigen Programm, wo man schon unter Biden schon angefangen hat zu schreiben, gibt es nur den Staat als Lösung. Und das ist am Schluss ja die Alternative. Also ich finde, am Schluss haben jetzt irgendwo durch die Amerikanerinnen und Amerikaner ja schon zwei Varianten, die sie können wählen können. Und ja, da immerhin, das gehört zur Demokratie.
Genau, und es ist jetzt natürlich auch sehr entscheidend, dass man mehr oder weniger langsam weiss, für was das Kamala Harris steht. Das hat sie jetzt in den ersten paar Wochen von ihrer Kandidatur sehr, sehr erfolgreich können verbergen. Sie hat eigentlich bis jetzt kein richtiges Interview gegeben, genau, wo wirklich kritische Fragen kommen. Sie hat am Sonntagabend so nebenbei ein paar Fragen beantwortet aus dem Publikum oder von Journalisten, aber das ist nicht das Gleiche. Sie hat sich nie nicht richtig gestellt. Und zweitens ist es auch eben schwer auszumachen, wofür sie steht, weil sie hat immer alles gut geheissen, was der Joe Biden gemacht hat und trotzdem versucht, sie sich zu distanzieren, so zu tun, als wäre sie eben jetzt eine neue Person. Kann sein, dass das lange, dass sie bis zu den Wahlen das durchheben kann und dann könnte sie sogar gewinnen. Mhm. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass die Leute nicht merken, wie links sie ist. Und sie ist, also muss ich zugeben, also sie ist linker natürlich als der Joe Biden. Joe Biden ist ein super Opportunist. Das ist sie teilweise auch, aber sie ist schon sehr prägt von der kalifornischen Kultur der Demokraten und das ist... ja, ein bisschen ähnlich wie Basel-Stadt oder das rot-grüne Zürich. Man ist so unter sich. Das ist so ein Bubble. Da kann man langsam machen, was man will und wird trotzdem gewählt. Das ist so eine Hochburg von den Demokraten, dass viele der Politiker aus Kalifornien eigentlich auch für die amerikanischen Verhältnisse viel zu links sind. Und das gilt eigentlich auch für Kamala Harris. Aber mal schauen, wie es weitergeht. Ich glaube, die Convention wird sicher ein Erfolg für die Demokraten. Das können sie. Sie können es gut inszenieren. Sie werden ein paar schöne Reden haben. Obama wird sicher grosse Reden halten. Der Bill Clinton wird auftreten. Ja. Das macht es alles tipptopp. Ob es dann weiter die Euphorie noch heben können oder nicht, das wird sich jetzt dann zeigen.
Vielleicht noch ein Detail, das mir aufgefallen ist, hast du vielleicht auch gelesen. Also die Convention, die ist komplett abgeschirmt mit einer Mauer. Und rein kommst du nur, wenn du deine Identitätskarte vorweisest. Und das ist insofern lustig, dass Demokraten ja Mauern komplett ablehnen, insbesondere an den Grenzen. Und auch das Vorzeigen von der Idee lehnen sie ab. Zum Beispiel, wenn man wählen geht. Oder? Genau. Sie finden das rassistisch, das Vorzeigen von der Idee. Und ausgerechnet bei ihrer Convention musst du das machen.
Genau, und in den letzten Wahlen 2016, also nicht 2020, 2016, war eine meiner Töchter auch in Amerika gewesen. Und bei unseren Freunden gewesen und ist auch mitgegangen zu wählen. Und sie hat uns erzählt, ich hätte jederzeit können wählen, wäre gar kein Problem gewesen. Nein, wäre kein Problem gewesen. Die hätte können mit dieser Familie mitgehen und hätte können wählen. Und es ist relativ einfach. Und von dem her ist das, ich meine, das ist ein No-Brainer für uns Schweizer. Genau. Völlig undenkbar, dass man nicht irgendwie muss sich identifizieren, wenn man Stimmrecht ausüben will. Das ist einfach klar. Gut. Eine ganz wichtige Mitteilung für alle unsere Abonnenten und Zuhörer. Ein neues Magazin ist unterwegs, Streetlife heisst das. Das müsst ihr unbedingt einmal auschecken. Es ist online, streetlife.ch. Dort erfahrt ihr alles, was ihr wissen wollt über Auto, Autofahren, Verkehrspolitik, Verkehrsbehinderungspolitik, alles das, was die Rot-Grünen uns zumuten. Und es ist im Prinzip das gleiche Stichwort, ist entscheidend für Streetlife wie bei uns. Dort können Sie Zeug lesen, ohne dass Sie sich die ganze Zeit entschuldigen müssen, wenn Sie noch gerne Auto fahren. Und Sie müssen sich nicht entschuldigen. Autofahren ist gut. Autofahren ist eine der grössten Errungenschaften der Neuzeit, dass jeder Mensch überall mobil kann sein, wenn er will, wenn immer, wo hier will. Das ist etwas, was früher noch nur der Adel kennt hat. Der Adel hat Kutsche gehabt, der Adel hat Ross gehabt. Und heute unsere Rot-Grünen wollen natürlich lieber, dass es wieder so ist, wie eben bei den Adligen oder bei der Steinzeit hat es ja auch Häuptlinge gegeben. Die Häuptlinge dürfen vom Ross rumhocken, Tesla-Ross, und die anderen müssen laufen. Das ist nicht mehr so. Autofahren ist demokratisch. In dem Sinne, könnt ihr das anschauen, streetlife.ch. Sehr zu empfehlen.
Jetzt auf streetlife.ch. Von der Pannenbrück zum Exportschlager. Der Bund zieht Bilanz über die Astra Bridge. Und trotz Inflation und Krise, Schweizer leistet sich noch hochpreisige Auto. Aber wie lange noch? streetlife.ch, die Schweizer Newsplattform für Verkehr und Auto. Hol dir jetzt deine News mit PS.
Das war es, Bern einfach, von dem 20. August 2024. Markus Somm und Dominik Feusi. Könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Wenn ihr diese Art von Journalismus unterstützen wollt, ist das die beste Art und Weise, wie ihr uns unterstützen könnt. Zweitens, ihr müsst euch, wie gesagt, nie entschuldigen, dass ihr nicht links seid.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.